Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
It's definitely possible, but it requires the right investment. You can't just bundle it up and throw it out to a private company and expect to have a secure system that complies with all the safety regulations.
Diesen Ausblick gab die in Kanada lebende Sicherheitsforscherin Sarah Lewis kürzlich auf einer Konferenz über E-Voting. Es sei möglich, sichere Wahlcomputer zu entwickeln, meint Frau Lewis. Allerdings könne man diese Entwicklung nicht einfach privaten Unternehmen anvertrauen und dann auch noch erwarten, dass die das gesamte Regelwerk in Sachen Sicherheit umsetzen würden. Sarah Lewis geht davon aus, dass es wohl noch ein paar Jahre dauern wird, bis wir sichere Abstimmungssysteme haben werden. Und was heißt das jetzt für unsere Parlamente in Zeiten einer Pandemie? Sind die Präsenzabstimmungen dort alternativlos, Peter Wächering?
Na, es gibt durchaus schon digitale Abstimmungsverfahren, die könnten in den Parlamenten eingesetzt werden. Man darf das eben nur nicht so blauäugig machen wie das Europäische Parlament. Das hat nämlich die Abgeordneten einfach per E-Mail mit einem eingescannten Wahlzettel abstimmen lassen. Die bisherigen E-Voting-Systeme, die sind allesamt tatsächlich sehr, sehr unsicher. Also es gibt für digitale Abstimmungen, insbesondere Fernabstimmungen bei virtuellen Sitzungen in den Parlamenten, bisher kein System, das man einfach so von der Stange kaufen kann. Noch schwieriger wird es dann bei den geheimen Abstimmungen bei Wahlen. Da kommt es ja darauf an, dass die individuelle Stimmabgabe des einzelnen Abgeordneten eben nicht nachvollzogen werden kann, aber insgesamt die Stimmabgabe nachzuvollziehen ist. Der Wahlcomputer darf also keine unkontrollierbare Blackbox sein. Und hier gibt es ein paar ganz interessante Entwicklungsansätze, aber die müssen eben noch weiterentwickelt werden. Deren Sicherheitskonsequenzen müssen erforscht werden.
Ja, Ausgangspunkt einer ziemlich heftigen Diskussion war ja, dass das Europäische Parlament in dieser Woche seine Abgeordneten zum zweiten Mal per E-Mail abstimmen ließ. Und das führte zu massiver Kritik. Einige Abgeordnete wandten sich sogar an ein IT-Sicherheitsunternehmen, denn die Entwickler dort arbeiten an einem digitalen Abstimmungssystem auf Blockchain-Basis. Zu dieser Diskussion ein wenig Hintergrund.
Die Sitzungen des Europäischen Parlaments sind derzeit nur schwach besucht. Viele Abgeordnete verfolgen das Sitzungsgeschehen per Video von zu Hause aus. Aber wenn dann zum Beispiel eine Resolution verabschiedet wird, können sie sich auch vom Homeoffice aus an der Abstimmung beteiligen, per Mail. Patrick Breyer sitzt für die Piratenpartei im Europäischen Parlament und beschreibt das Verfahren so.
Wir haben eine Stunde Zeit für die Abstimmung. Wir bekommen ein Dokument zugeschickt, auf dem man Ja-Nein ankreuzen muss, wie so eine Art Wahlzettel. Unten drunter ist dann eine Erklärung, wo man unterschreiben muss, ich habe persönlich abgestimmt. Da soll eine Unterschrift drunter gesetzt werden und das soll dann entweder mit dem Smartphone abfotografiert oder eingescannt werden.
Der eingescannte oder abfotografierte Stimmzettel wird an die Parlamentsverwaltung gemailt. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments stimmen also per E-Mail ab. Patrick Breyer hat dabei ein mulmiges Gefühl. Sicher ist solch eine Abstimmung per Mail nämlich keineswegs. Abstimmungsbetrug und Manipulationen würden so Tür und Tor geöffnet, kritisiert der Abgeordnete Breyer.
Es ist so, dass die E-Mail-Postfächer der Abgeordneten von verschiedenen Geräten des Abgeordneten selbst auszugreifbar sind, aber natürlich auch von Geräten seiner Mitarbeiter. Normalerweise haben die auch Zugriff drauf. Es ist nicht schwer, sich Zugang zu einem dieser Geräte zu verschaffen, indem man das hackt. Und natürlich hat man dann auch eingescannte Unterschriften, die man da rein kopieren kann.
Per Mail wird nur öffentlich abgestimmt. Es gibt im Europäischen Parlament keine geheimen Wahlen per Mail. Durch die Öffentlichkeit der Abstimmung kann die digitale Stimmabgabe nachträglich kontrolliert werden. Das reicht Patrick Breyer allerdings nicht.
Es wird am Abend veröffentlicht, wer wie abgestimmt hat. Ich halte das aber nicht für ausreichend. Erstens werden viele Abgeordnete das gar nicht erst überprüfen. Zweitens werden die Abgeordneten, die gar nicht teilgenommen haben an der Abstimmung, natürlich auch keinen Anlass sehen, nachzugucken, ob vielleicht jemand in ihrem Namen abgestimmt hat.
Der Unmut unter den Abgeordneten des Europäischen Parlaments wächst. Sie suchen nach alternativen Wahlverfahren, die den Abgeordneten in diesen Pandemiezeiten die Stimmabgabe von zu Hause ermöglichen.
Entweder man macht das ganz klassisch per Briefwahl, also Postabstimmung und eidesstattliche Versicherung auch. Oder man macht eine Abstimmung vor Ort in den Büros des Europäischen Parlaments. Die gibt es in jedem Mitgliedstaat und jeder Abgeordnete hat übrigens auch das Recht anzureisen. Oder drittens, man macht so ein Verfahren ähnlich wie dem Postident-Videoverfahren, wie das die Deutsche Post anbietet, wo man wirklich vor laufender Kamera seinen Ausweis vorzeigt, sich identifiziert und dann eben auch seinen Stimmzettel vorzeigt, sodass sichergestellt ist, aha, das ist wirklich dieser Abgeordnete, der da abgestimmt hat und nicht irgendein Hacker.
Immerhin haben sich mehrere Abgeordnete des Europäischen Parlaments beim IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky nach der Online-Wahlplattform Polis erkundigt. Die arbeitet mit der Beurkundungstechnik der Blockchain. Jewgeni Barkow von Kaspersky hält Blockchains für die grundlegende Basis digitaler Abstimmungen und Wahlen.
Blockchain is just the technology perfect.
Blockchain ist einfach die perfekte Technologie, die perfekte Basis für den Aufbau eines Online-Abstimmungssystems. Denn die Blockchain bietet die Möglichkeit, Stimmabgaben erfolgreich, der Reihe nach und konsistent zu speichern. Jeder, Wahlbeobachter, Wähler und Kandidaten, kann verfolgen, wie jede Stimme gespeichert wurde. Wenn der Wahlvorgang abgeschlossen ist, können Sie den gesamten Blockchain-Speicher überprüfen und jede einzelne Stimmabgabe sehen, ob alles damit in Ordnung war.
What was all about.
Der Wähler erhält einen Zugangscode, zum Beispiel einen QR-Code, der am Wahlgerät eingegeben oder eingescannt werden muss. Sämtliche Wahlcomputer sind über Blockchain-Knoten an eine Wahlplattform angebunden. Die abgegebene Stimme wird verschlüsselt an einen Blockchain-Knoten geschickt. Dort wird die Stimmabgabe in den Stimmzählblock gesetzt und als Datenblock an die jeweilige Blockchain angehängt. Das kann man sich bildlich so vorstellen, als würde der Stimmzettel eingeschweißt, damit keiner die Angaben darauf verändern kann. Dann wird dieser eingeschweißte Stimmzettel in einen Stapel eingeheftet. Dieser Stapel wird dann kopiert und an alle Blockchain-Knoten weiterverteilt. Außerdem kann jede Stimmabgabe ausgedruckt werden. Das soll eine zusätzliche nachträgliche Überprüfung erlauben.
Da müssen also bei der Implementierung eines solchen Systems noch viele Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. Wie groß ist denn die Akzeptanz solcher Blockchain-basierten Voting-Systeme bei Politikern in Europa, Peter?
Also ich habe mit einigen Politikern darüber telefonieren können in der vergangenen Woche. Mehr als telefonieren geht ja nicht in diesen Pandemiezeiten. Nur wenige meiner Gesprächspartner hatten bisher von der Nutzung von Blockchain für digitale Abstimmungen gehört. Das ist ja auch ein insgesamt neuer Bereich, der hier angesprochen wird. Insgesamt ist die Skepsis hinsichtlich solcher digitaler Abstimmungen sehr, sehr groß. Dies auch begründet diese Skepsis, denn die bisherigen Systeme, die da so zum Einsatz gekommen sind, die waren eben doch alle sehr manipulationsanfällig. Und da gilt eben, was Sarah Lewis gesagt hat, man darf die Entwicklung und den Einsatz solcher Systeme nicht einfach irgendwelchen privaten Unternehmen überlassen, denn dann werden die Sicherheitsregularien sicherlich an irgendeinem Punkt aus Kostengründen einfach umgangen. Und ich denke, Sarah Lewis hat auch recht, wenn sie fordert, dass man die Entwicklung eines digitalen Voting-Systems so umfassend vorbereiten, begleiten und kontrollieren müsse wie eine Mondlandung.
Solch ein Blockchain-Voting-System soll ja auch für geheime Wahlen gedacht sein. Da sind die Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit der Stimmabgabe bei gleichzeitiger Geheimhaltung natürlich sehr hoch. Bei ganz normalen Abstimmungen, Präsenzabstimmungen, da wo jeder die Hand hochhält, sieht das ja ganz anders aus.
Ja, der Vorteil bei solchen öffentlichen Abstimmungen, der liegt ja gerade darin, dass die Stimmabgabe hier eben öffentlich dokumentiert wird. Denn da kann ja dann jeder Wähler, jeder Abgeordnete nachschauen und gegebenenfalls sofort Einspruch erheben. Und das Problem, auf das Patrick Breyer aufmerksam gemacht hat, das ist eben, dass zu viele Politiker, Abgeordnete nicht nachschauen und dann Manipulationen unentdeckt bleiben. Außerdem müssen auch bei solchen digitalen Abstimmungen die Wahlplattform und die Übertragungswege für die Stimmabgabe besonders abgesichert werden. Also viele dieser Systeme, die arbeiten ja mit völlig unzureichender Verschlüsselung. Oder diese Systeme wechseln eben nicht regelmäßig und in entsprechend kurzen Abständen etwa die Funkfrequenzen zur Übermittlung der Datenpäckchen mit den Stimmabgaben. Und da hat es einige Penetrationstests in der Vergangenheit gegeben und die haben dann auch ganz nette etwa Man-in-the-Middle-Attacken aufgedeckt. So etwas jetzt einfach im Europäischen Parlament oder sagen wir mal im Deutschen Bundestag einzuführen, um dann eben virtuelle Sitzungen und Abstimmungen aus dem Homeoffice oder aus dem Wahlkreis des Abgeordneten möglich zu machen, davon kann man natürlich nur dringend abraten, denn diese Systeme, die sind wirklich zu unsicher.
Aber es gibt ja im Vorfeld solcher digitalen Abstimmungssysteme schon andere Ansätze, um die Sicherheit digitaler Arbeit im Parlament zu erhöhen.
Ja, das zweifelsohne. Und da hat auch die Mailabstimmung im Europäischen Parlament gezeigt, dass eben an solche Werkzeuge bisher einfach nicht gedacht wurde. also beispielsweise an digitale Signaturen, die dann etwa mit PINs oder ähnlichen Codes bestätigt werden müssen, oder an die Arbeit mit Zertifikaten beim Dokumentenaustausch. Das sind solche Werkzeuge, mit denen müssen sich Parlamentsverwaltungen dringend auseinandersetzen, und die sind ja auch schon da. Aber genau diese Diskussion, die ist bisher sträflich vernachlässigt worden. Und da läuft auch noch in einer anderen Diskussion etwas schief. Denn jetzt tauchen einige Politiker auf und werfen eben gerade den Kritikern von Online-Wahlcomputern oder digitalen Abstimmungssystemen vor, sie hätten ja gerade durch ihre Kritik verhindert, dass die Parlamente jetzt in Pandemiezeiten digital abstimmen könnten. Wenn die Diskussion so weiterläuft, dann wird es natürlich auch künftig schwierig mit digitalen Abstimmungen oder sogar Wahlen. Denn wir brauchen ja die Kritik an den Technologieansätzen, damit eben Abstimmungssysteme entwickelt werden können, die sowohl nachprüfbare Wahlen als auch geheime Wahlen erlauben. Bisher kann die Papierwahl da tatsächlich durch nichts ersetzt werden. Aber wenn ein Kritiker dann beispielsweise auf Sicherheitslücken bei E-Voting-Systemen hinweist, dann wird eben solch ein Kritiker sofort niedergemacht, statt aus dieser Kritik zu lernen und bessere Systeme zu entwickeln. Und eines der ganz großen Hindernisse auf dem Weg zu sicheren E-Voting-Systemen, das sind eben tatsächlich die bisherigen Systemanbieter. Die wollen ihre unsicheren Geräte zum Höchstpreis verkaufen und fühlen sich dann durch technische Kritik an ihren Systemen natürlich in ihrem Geschäft gestört.
Zuverlässige Abstimmungssysteme für Parlamente im Krisenmodus, darüber berichtete Peter Welchering. Danke.